Ja, hallo, liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung. Hier ist
Guten
wieder
Abend,
euer
Potamos.
der Podcast zu Popkultur, Gitarre und Zeitgeschehen, frei nach dem Propheten Amos, mit dem And und.
Hoi, Sombrero und dem Mitch heute auch mal wieder da.
Hallo Mitch, grüße dich.
Karamba, Ole. Ja, also was ist denn hier eigentlich los? Wir haben heute wieder was Popkulturelles und was ja, immer Zeitgeschehen-artiges, ne?
Seit 30 Jahren ist das in Vogue.
Also, diese Gitarre habe ich jetzt hier nur dabei, weil also das mit dem Keyboard nicht geklappt hat. Wir brauchen heute wieder mal Anschauungsmaterial. Auf der Gitarre bin ich nicht so firm wie auf dem Keyboard. Deswegen wird das vielleicht lustig. Und wir werden über eine neue, ja, Single sprechen, einer Band, über die wir auch schon mal gesprochen haben hier, unter anderem. Und dann gibt es noch ein anderes Thema, das, ja, das ist was sehr, was soll ich sagen, was Hochheiliges.
Was Hochheiliges, genau. Vielleicht
Gibt's,
vorher
ja. Ja.
wollen wir ein bisschen eingrooven, wie das unsere Fans gewohnt sind und erstmal ein bisschen
Bier trinken.
verplaudern, Bier trinken. Genau, das ist sehr wichtig. Ich habe
Also ich
heute
habe hier
das.
was aus der Nähe von München, ein alkoholfreies, ja, mit freundlicher Unterstützung von Erdinger.
Alkoholfrei oder nicht? Trinkst du es
Habe ich auch
alkoholfrei
gerade
oder
gesagt,
nicht?
alkoholfrei. Ja,
Ach
die
so,
blaue Flasche.
tatsächlich. Ja, das ist ja das, was ich gerne sonst trinke. Aber ich habe hier noch ein Bier, was du mir letztens mitgebracht hast.
Oh.
Hier von Insel Brauerei. Und zwar ein Baltic-Double. Ein seltenes Bier, da schreiben die immer drauf. Seltenes Bier. Verkaufen das ganz schön oft, glaube ich. Mit
Ja, das stimmt.
8,5% Umdrehung. Ja.
Ja, das ist auch selten teuer, das Bier, ne? Also wenn man es mit so kleinen anderen 0,33 Flaschen
Das
vergleicht.
stimmt, das stimmt. Aber das geht noch deutlich. Also für Supermarktverhältnisse hast du recht, aber ansonsten, wenn du im Craft-Bier-Laden gehst, gibt es noch einiges, was deutlich teurer
Ja,
ist.
klar, ich meine die Supermarktverhältnisse, ne?
Ja,
Also
ja.
so eine kleine Flasche Bier für 2,50 € oder so, das ist schon, ne?
Ja. Das Ganze ist sehr fruchtig und würzig. Es schmeckt wirklich sehr, sehr würzig. Und weinartig.
Oh,
Ja,
okay.
ja. Und
Ja,
Belgian
das.
Style Double.
Also, es wird heute bestimmt eine lustige Sendung, denn ne, die Prozentangabe hatte Antje ja gerade verlesen.
Ja.
Also, zumindest auf deiner Seite wird es
Ja.
lustig.
Genau.
Ich kann auch ohne Alkohol lustig sein.
Ich hab eh das Thema mit den Prozenten. Aber bei mir gehen die Prozente eher nach unten. Der Mitglieder.
Ja. Ja, genau. Wir nähern uns der Sache schon an.
Genau.
Haben wir noch irgendwelche? Wir müssen gestehen, wir haben heute sehr, sehr, sehr spontan. Also, nee, wir haben die Sendung nicht spontan gemacht, sondern aber wir machen sie jetzt spontan.
Spontanität will gut
Wir sind
geplant
sonst immer
sein.
sowas von gut vorbereitet, vor allem der And auf der anderen Seite der Leitung. Aber wir haben überhaupt nichts in unser Workflow diesmal geschrieben, ne? Deswegen wird das, wahrscheinlich wird man den Unterschied nicht merken, aber wir werden heute ganz, ganz, ganz ohne Plan plaudern.
Genau. Vielleicht kriegen wir trotzdem ein paar gute Shownotes hin.
Ja, oder?
Wie
Wie
immer.
heißt das nochmal, was wir immer machen, sonst hier die Rückschau, also die Follow-ups
Ach, die
auf Deutsch.
Follow-ups, da wollte ich ja einsteigen, in die Plauderei über Follow-ups. Und ein Follow-up, dass wir eigentlich nicht vorbeikommen, da können wir auch mal ganz locker drüber plaudern, wie du in den letzten 3 Wochen so drüber gedacht hast und was an
Ja.
dich herangetragen wurde. Nochmal das Thema ChatGPT.
Ja.
Ich finde es erstaunlich, wie die es schaffen, dieses Thema ans Rollen zu halten, weil ich glaube, viele Medien es nach und nach es begreifen, welche Bedeutung das hat und aber auch immer wieder gleich aufpoppt. Ne? Vor allem aus der Bereich der Lehre poppt das immer wieder auf und auch aus dem Bereich des Künstlertums, ne? Dass man damit ja, ne, ja Dinge schaffen könnte. Die nicht einen selbst sind und so. Aber vor allem in der Bildung, das höre ich immer wieder. Und da werden sie auch sehr harsch für kritisiert, weil sie damit quasi Studenten und Schülern ein Werkzeug an die Hand legen würden, um halt ja, sich das Leben einfacher zu machen. Ne?
Ja.
Und naja, sie sind sehr geschäftstreibend und haben direkt ein Tool entwickelt, um es Lehrern an die Hand zu geben, um damit zu erkennen, ob der Text mit welcher Wahrscheinlichkeit von einem Chatbot erstellt wurde.
Ach so, ja, das ist, du musst mir mal geben.
Ja, ich kann dir mal einen Artikel dazu geben. Zeit Online hat letzte Woche auch darüber berichtet. Und am Ende, das Fazit ist schon ganz richtig, ich kann nur davor warnen, weil die Fehlerquote ist immens krass. Also von den generierten Texten wurden nur in einem Versuch 20% wirklich entdeckt. und 10% False Positives. Also es wurden eine richtige Schülerarbeiten, aber als Chatarbeiten quasi gewertet. Und das ist natürlich total blöde, wenn du unter Schüler unter falschen Verdacht stellst. Also deswegen kann ich nur davor warnen, so ein Tool einzusetzen.
Ich finde auch, es hat da irgendwie auch noch so ein bisschen den gesunden Menschenverstand und man kennt die Schüler ja auch noch oder die Studenten und man weiß, wie sie sonst so schreiben und inwiefern das irgendwie davon abdriftet. Es ist ja auch egal, ob es der Chatbot geschrieben hat oder man hat seine Mama schreiben lassen oder so. Das kommt auch, ja, oder irgendwie den großen Bruder oder so. Ne? Das kann ja auch vorkommen. Ne?
Genau, und wir haben ja letztes Mal schon darüber berichtet, dass diese Chatbots oder vor allem dieses ChatGPT seine Eigenheit hat, dass es besonders gut darin ist, einfach Dialoge aufrechtzuerhalten und weiter zu plaudern. Ohne dass dahinter wirklich Wissen steckt, sondern und sich falsch Wissen nicht anmerken lässt, sondern einfach weiter tut und seine Quellen auch nicht preisgibt. Und spätestens daran, wenn man das weiß, was diese Chatbots können, dann kann ein Lehrer, glaube ich, auch sehr leicht Chatbot-Arbeit entlarven.
Und es ist ja auch nicht immer nur reproduzierend, ne? Also ich meine, Schüler kriegen ja schon etwas mehr an die Hand, als irgendwie nur Informationen einzuholen und irgendwelche Referate zu halten. Ne? Also es geht ja auch häufig darum, also gut, Analysen, man kann ihn auch ein Gedicht auf sprachliche Mittel analysieren lassen, aber das ist nicht natürlich nach der Methode oder nach der Didaktik entsprechend, die man in der Schule natürlich jeweils individuell eingeübt hat, ne? Mit einem Lehrwerk oder so. Ne? Das sind ganz andere Strukturierungen, an die sich der natürlich auch nicht hält. Dann würde ich sagen, ja gut, da kriegst du eher einen Punkt Struktur, ne? Kriegst du nicht so die Punkte, weil das nicht dem entspricht, was wir geübt haben, ne, im Unterricht. Und oder es gibt ja auch noch Argumentieren. Und wenn man ihn argumentieren lässt, dann ist er ja immer so wischiwaschi. Der legt sich ja nie fest. Ja. Der will ja keinem vor den Kopf stoßen. Ne? Es gibt ja keine Pro- und Kontra-Argumentation, wo er es am Ende sagt, und deswegen bin ich der Meinung, keine Ahnung, die katholische Kirche soll abgeschafft werden oder so.
Naja, was er kann, ist halt im Dialog und in der Menge an Worten, die aneinander reiht, dialogartige Sätze zu erzeugen und auch Zusammenhänge zu bringen. Aber das alles nur mit so einer Wahrscheinlichkeit, wie er, glaube ich, bei jedem Wort ausrechnet, dieses Wort passt jetzt am besten.
Ja, genau.
Ob das jetzt inhaltlich jetzt am Ende wirklich ganz sauber ist, ist dann tatsächlich dem Chatbot in dem Sinne egal. Das andere zu ChatGPT, man merkt ja auch sehr oft, dass man vor einer Wand steht und sich gerade nicht einloggen kann, weil angeblich zu viel drauf los ist. Und es gibt jetzt Premium-Accounts für $20 im Monat.
Schau an.
So läuft der Hase. Ja, und auch das mit dem anderen Tool für Professoren und Lehrer. Das wird auch nicht kostenlos bleiben. Ne? Also sich ein Werkzeug und ein Gegenwerkzeug direkt miterfinden, das ist schon sehr, sehr clever.
Ja,
aber wenn man sich mit dem Ding inspirieren lässt, wie man Texte macht oder so ein bisschen Boilerplate-Texte, so wie wir letztes Mal auch gesagt haben, so Einleitung, Zusammenfassung oder sowas.
Die Angst vor dem, habe ich letztens irgendwo über so einen Artikel gelesen, das vor dem weißen Blatt Papier. Ne, da,
genau. Da kann es natürlich helfen, aber wobei es dann erstmal nicht die Arbeit abnimmt, sondern nur das weiße Blatt Papier schwarz macht und die Arbeit darin besteht, daraus was Sinnvolles jetzt zu machen.
Und was ich jetzt persönlich auch gemerkt habe, natürlich am Anfang dieser große Hype und man spielt damit herum und ist total fasziniert und dann macht man es auch teilweise mit anderen Leuten und ich krieg mal links, guck mal, das ist ja das Gedicht mit dem Raben und so, ne? Probier es mal selber aus und ja, das ebbt natürlich so ein bisschen ab, ne? Mittlerweile habe ich auch das Gefühl, ja, mich langweilen so ein bisschen die immer gleichförmigen Texte, die er generiert, ne? Also die Art und Weise, ja, man ist schon sehr erwartbar, ne? Also man hat halt jetzt auch vieles ausprobiert. Fallen jetzt auch nicht mehr die tollen Sachen ein, die ich jetzt noch fragen könnte. Ne? Also irgendwann wird schon wieder eine Gelegenheit geben. Und ich bin noch in der letzten Woche ein bisschen kreativ mit einem Kumpel unterwegs gewesen und wir haben Musik gemacht und brauchten noch eine Zeile, irgendwie so ein, da fehlte noch eine Textzeile. Ne? Und dann haben wir den vorhandenen Song mal genommen, gefüttert damit und zusammenfassen lassen und sagen, ja genau, ne, darum geht's und jetzt schreibt doch mal hier ein Refrain. Und das, ja, also ehrlich gesagt, war wieder gut. Da waren mir ein paar Ideen, wo wir jetzt selber nicht drauf gekommen wären. Wir müssen natürlich noch ein bisschen reimtechnisch angleichen und so. Aber ja, da waren wieder eine coole, ich sag mal einfach Phrasen drin, die man benutzen konnte. Und gut, haben wir kleinen Ghostwriter.
Ah ja, genau. Sehr, sehr cool.
Ja, dafür Ghost.
Ghost.
Hab ich schon Stichwort genannt.
Ghost again.
Ja.
Ja, lass uns einsteigen in dieses wunderbare Thema dieser Woche.
Ja, genau. Also wir haben ja schon mal über die Band Depeche Mode hier programmiert, ne? Anlässlich des Todes des Bandmitglieds Andy Fletcher. Mhm.
009, Bell, wie ich Personal Nahverkehr, Strange Love,
genau. Ja, Episode 9 könnt ihr nochmal nachhören. Und auch, was wir so mit dieser Band verknüpfen, ne? Weil wir schon vor 30 Jahren angefangen haben, Depeche Mode zu hören. Also gibt es ja schon 40 Jahre, aber wir sind, also ein bisschen länger, ne? Wir sind seit 30 Jahren dabei.
Ja, seit der Weiherleitung ungefähr, ne? Oder vielleicht kurz vorher.
Und die Fans frohlockten, denn es wurde angekündigt, ja klar, ist ja schon länger angekündigt, Tour und Album, aber zum Album muss natürlich endlich auch mal ein bisschen Musik kommen und wie es natürlich so ist, es gibt eine Vorab-Single, die veröffentlicht wird, die wurde schon in einem kleinen Snippet vor einigen Monaten schon mal kundgetan und da hörte man schon, dass es ein sehr poppiger Song ist, ne? Ghosts Again, nachdem die letzten drei Alben bei den Fans furchtbar, bei der Fankritik furchtbar durchgefallen sind und das nicht zu Unrecht in den meisten Fällen, wie ich auch finde. Selten hole ich mal eins von den letzten drei Alben raus und denke, oh, jetzt heute habe ich mehr Lust, das mir anzuhören. Manchmal habe ich es versucht, dachte, ah, mit ein bisschen Abstand gibt es ihm nochmal eine Chance und dann denke ich, nee, ist wirklich, also ich, nee. nicht interessant, diese Songs. Auch die Sounds und der Gesang, also irgendwie war das alles nicht so, was ich mir, naja, man hat immer das Gefühl gehabt, die machen eigentlich nur alle drei Jahre, alle vier Jahre ein neues Album, um wieder ein Alibi haben, um auf Tour zu gehen und dann nichts oder nur sehr wenig vom neuen Album zu spielen, weil die Fans ja eigentlich die alten Klassiker hören wollen. Ne?
Aber ist das diesmal auch so? Auch
wieder so sein soll? Beim letzten Mal war es sogar sehr, sehr extrem. Ich glaube, die haben vielleicht maximal drei Stücke gespielt vom neuen, vom aktuellen Album Spirit und dann im Laufe der Tour sogar einige von den Stücken noch weiter rausgeschmissen, was sie wohl gemerkt haben, die Leute gehen nur Bier holen.
Tja, mein letztes Depeche Mode Konzert ist jetzt 16 Jahre oder so her, ne? 2016 in Düsseldorf.
Ja, da Playing the Angel. Touring the Angel dann, ne?
Genau. Und ja, ich erinnere mich noch sehr gut dran. Da war so, waren so tolle Songs drauf wie Precious und Lillian und Home.
Nee, hieß der Home? Ja, da waren ziemlich viele noch erfolgreiche Singles. Nee, Home war bei Ultra, ne? So ein bisschen älter.
Ne? Ah, ja, richtig. Nee, dann war nicht ein anderes Lied.
The Pain That I'm Used To war auch noch ziemlich gut.
Natürlich. Und John the Revelator.
John the Revelator, ne? Ein bisschen bluesig, ne? Das, genau.
Ja, das passt zum anderen Thema auch gleich.
Von den anderen Album-Tracks. Da haben die damals auch noch viele von gespielt, ne? Auf dem Konzert. Naja, aber jetzt
zurück zu
Ghosts Again.
Ghost Again, genau, ist die erste Single, die ja nicht einfach so am Freitag oder so erscheint. Nein. Das habe ich übrigens gestern erst mitgekriegt, als ich dann dann auch von irgendeinem anderen Depeche Mode Fan die Frage bekomme, hast du schon gesehen? Und so, wie jetzt? Um 18 Uhr wurde es schon veröffentlicht. Und dann musste ich natürlich gestern auch mal gucken. Auf YouTube
ich nicht
veröffentlicht,
ganz verstanden.
Ne, gestern Abend.
Ja. Also es gab wohl irgendwie so einen Countdown vor zwei Wochen, wo eine Woche runtergezählt wurde, zum letzten Freitag. Und als der Countdown dann abgelaufen war, erschien auf der Depeche Mode-Seite der Hinweis, am nächsten Freitag erscheint die Single. Alle haben gedacht, der Countdown ist abgelaufen und dann gab es nochmal einen neuen Countdown.
Für genau, aber dann ist sie am Donnerstag um 18 Uhr.
Sehr, sehr strange.
Ja.
Ja, ich habe mir das Video angesehen, das hat der langjährige, visuelle Künstler, der mit Depeche Mode zusammenarbeitet, Anton Corbijn.
Das habe ich noch gar nicht gesehen.
Gedreht,
ja,
der
aber das auch, passt.
Ja. Für die Videos ab, glaube ich, Black Celebration Ende der oder Mitte der 80er Jahre verantwortlich zeichnet. Ich glaube, Question of Time war das erste, was er gemacht hat. Und dann so gut wie alle anderen, die danach kamen. Ja, und nicht, ja. Ne, an seinem körnigen oder Super 8, ne, an der Super 8 Optik und auch diesem häufigen Einsatz von Schwarz-Weiß. Mhm. Ist jetzt auch wieder das Video sehr schwarz-weiß. Ich finde, das Video ist sehr gut gelungen. Also auch Hut ab, dass diese etwas älteren mittlerweile Herren auch von vorne bis hinten in dem Video zu sehen sind. Das machen viele ältere Stars ja teilweise dann auch nicht mehr. Vielleicht mögen sie sich nicht mehr oder denken sie sich nicht so werbewirksam, ne, oder ikonisch. Und die, das finde ich auch cool, dass sie überhaupt nicht ihr Alter verbergen. Also gerade
Martin Gore
ist sehr, sehr, sehr deutlich gealtert.
Ja.
Man würde gar nicht sagen, ach, der ist erst Anfang 60. Ja, also der alte Mann, den man da sieht, der sieht aus wie, ich weiß nicht, Johnny Cash oder Leonard Cohen oder Keith Richards in den älteren Jahren. So, ne? Solche Furchen im Gesicht. Ich glaube, der hatte einen eher, also entweder hat er jahrelang ohne Sonnenhut auf dem Feld gearbeitet irgendwo in Australien. Oder er hat einfach viel gesoffen.
Sein Alkoholproblem ist ja bekannt. Ja. Ne? Aber ich habe mich tatsächlich auch ein bisschen erschrocken, als ich ihn gesehen habe. Aber im ganzen Setting passt natürlich auch. Und ich bin gespannt, wie sie diesen Sommer dann live auf der Bühne stehen und uns sich präsentieren, aber dort wirkten sie im ersten Moment auch so ein bisschen ja alt und auch altersmüde, ne? So wie ja, ja. Schon viele lebt, sie haben gerade ein Bandmitglied verloren und jetzt machen sie trotzdem weiter und das mit so mit der alten Kraft. Und ich finde auch diese erste Szene, die wir dort sehen, hinter vor einer Skyline, setzen sie sich an einem Tisch und spielen Schach.
Ja, genau, auf einem Hochhausdach, glaube ich, ne?
Genau.
Und sie haben beide so einen Gehstock, ne?
Mit ja, einem so einen Totenkopf-Gehstock, ne? So einen mit ja. Metall-Totenstock und so, ist der schwarze, der Stock oder so? Genau.
Das ist schwarz-weiß, das Video wahrscheinlich.
Richtig, auch das schon sehr düster, ne? Und da denkt man auch in den ersten Moment schon, Moment, gehen wir jetzt zu einer Black Celebration oder was wird das?
Genau, bevor wir zur Musik kommen, ja. das Video, ne, wirkt auch sehr melancholisch, ne? Und ja, dieses Thema, dass auch das Album Memento Mori, bedenke, dass du sterblich bist, ne, oder bedenke, dass du sterben wirst, ne, das ist ja ein Motto aus der Barockzeit eigentlich. Weiß ich zufällig, weil ich Barocklyrik oft da mal unterrichte. Und da ja. gibt es halt diese drei, gut, jetzt machen wir einen kleinen Exkurs. diese drei Sinnsprüche sozusagen, ne? Memento Mori, bedenke, dass du sterblich bist, Carpe Diem, ne? Und deswegen halt Carpe Diem, genieße den Tag, ne? Und ja, Vanitas auch noch so als Stichpunkt. Alles ist eitel. So, ne? Und natürlich, ne, zur Barockzeit lag das halt daran, dass die Menschen halt einfach nicht ja, die Aussicht hatten, besonders alt zu werden. Ne? Es herrschte der 30-jährige Krieg. Also in Deutschland jetzt, ne? Und die Pest und solche Sachen, ne? Und da war man natürlich irgendwie so sehr gottgläubig und ne, ja, hat das Leben halt in vollen Zügen genossen. Ne? Zumindest haben die Intellektuellen das damals dann so in Gedichte verpackt und so, ne? Und deswegen, es gab ein bisschen auch ein sehr, ein kritisches Bild, was von Depeche Mode, ein Promo-Foto veröffentlicht wurde, jetzt vor den letzten paar Tagen. Aus dem Album Artwork. Mhm. Man sieht darauf auch wieder Dave Gahan und Martin Gore an einem Tisch sitzen, beziehungsweise jeweils an den jeweiligen Köpfen des Tisches und mitten auf dem Tisch ein menschlicher Totenschädel. Und da haben noch viele gesagt, ist das nicht ein bisschen geschmacklos? Weil normalerweise hat man bis jetzt immer drei Leute gesehen, drei lebende Leute, jetzt ist der eine tot und jetzt sieht man zwei lebende Leute und einen Totenkopf.
Okay, aber das ist nicht das Albumcover, ne?
Nee, das Album muss wahrscheinlich die Rückseite sein oder so. Okay. Also irgendwo, das kommt von dem Album Artwork auf jeden Fall. Ne? Oder so ein Promo-Foto jetzt. Naja, und klar, das hat halt mit dem Konzept Memento Mori zu tun. Ne? Das halt auch ich, in der barocken Kunst, ne? In den barocken Gemälden, ne? Immer sehr plakativ gegenübergestellt Dinge, die das Leben zeigen und Dinge, die Vergänglichkeit betonen. Ne? Also wirklich ein gedeckter Tisch mit vielen Früchten und Fleisch und was weiß ich und daneben ein Totenkopf. Na, dass man genau sieht, ah ja, okay, ja, siehste, ne? Genieße das Leben, ne? Esse die schönen Früchte oder die Blumen, ne? Und es sind aber zum Beispiel noch ein paar Blumen, die verwelken oder sowas. Ne? Na, das ist ja wirklich sehr plakativ. Und daher kommt halt dieses Symbol. Ne? Wahrscheinlich wollen sie einfach wirklich diese Barock-Optik ne, noch deutlich hervorheben. Mhm. Aber gut, wenn man diesen Kontext jetzt nicht weiß, ich finde es vielleicht auch ein bisschen, weiß nicht, noch nicht direkt geschmacklos, aber. Etwas heikel, vielleicht das dann so zu machen, gerade in der Situation, ne? Weil man doch diese Dreierkonstellation sonst hatte, ne? Und jetzt auf einmal zwei Lebende plus einen Totenkopf. Gab es auch schon etwas sehr, sehr böse Bildbearbeitung. Auf einmal wurde dieser Kopf durch Andy Fletchers Kopf ersetzt auf dem Tisch und naja.
Eieieiei. Ja, aber es ist tatsächlich nicht einfach, weil Andy Fletcher auch in den Vorbesprechungen und dem, was man so an Texten, die neben dem Album zu finden sind, bei Plattenhändlern und so, ist er die ganze Zeit präsent und es wird immer erwähnt, dass er das Konzept selbst noch mitentwickelt hat zu diesem Album und dass der Titel des Albums auch feststand, bevor er gestorben ist. Und dass sie halt am Anfang der Pandemie angefangen haben, ne, das Album zu schreiben und auch unter dem Eindruck der Pandemie das Album geschrieben haben.
Ja.
Ne? Und das Ganze ist natürlich stimmig, aber wenn man das jetzt nur diese tatsächlich ein Bandmitglied stirbt und dann ist da ein Totenkopf, tatsächlich ein bisschen schwierig. Ja, aber ich glaube, das ist jetzt die erste Aufregung, die aber sehr schnell verflogen sein wird, weil ja, lass uns doch vielleicht auch mal über die Musik sprechen.
Jetzt sprechen wir über die Musik, genau.
Genau, also, denn dieser Song?
der Song ist eigentlich ein sehr schöner Popsong. Also kann man nicht anders sagen.
Ja, richtig. Seit Precious der erste große Popsong, den sie, glaube ich, gemacht haben, oder?
Genau, das hatte ich auch noch überlegt. Was war eigentlich der letzte wirklich so poppige Popsong von Depeche Mode, ne?
Ja, der, obwohl er wirklich, wenn wir ehrlich sind, auch recht einfach ist in seiner Art, in seiner Struktur.
Recht simpel für Depeche Mode-Verhältnisse. Also ist es nicht so, dass sie nicht auch schon mal einfache Strukturen hatten, aber es ist jetzt so in dieser Einfachheit, weil es einfach so ein, ich sag mal, generische Pop-Akkorde sind, die sie ja doch häufig, oder Martin Gore häufig vermied. Ne? Also halt meistens, wenn man sich diese Videos von Vaughn George, den ich sehr empfehle, mal anguckt, der jetzt leider einen eigenen Kanal hat und nicht mal bei YouTube zu sehen ist, ohne dass man dafür erlöht, wenn man sich die ganzen Albumrezensionen ansehen will. Selber auch Musikproduzent, der nimmt da wirklich die Songs auseinander und spielt sie auf dem Piano auch nach, was ich eigentlich gerade machen wollte, aber geht jetzt ja nicht, weil wir das irgendwie mit dem Audiosignal hier nicht hingekriegt haben. Ja, und der hat so einen Begriff geprägt, nämlich den Gorism. Er sagt immer, wenn so ein Akkord dazwischen kommt, eigentlich nicht so Tonart gehört, den man hier nicht erwartet, das ist wieder so ein typischer Gorism. Und davon gibt es halt viele, ne, die Depeche Mode Songs auch so ein bisschen interessanter machen, ne, ein bisschen herausstechen lassen. Ne? Das ist zum Beispiel dieser Akkord dabei, Depeche Mode bei Enjoy the Silence of They Can Only Do Harm, auf diesem Refrain kommt. Da geht das so irgendwie so einen halben Schritt runter. Mhm. Das ist eigentlich nicht in der Tonart vorgesehen. Ne? Und auch sowas hier, wo wir gerade bei den einfachen Songstrukturen sind. Ne? Mhm. Bei dem Song jetzt Ghost Again, das sind einfach hauptsächlich vier Akkorde, die wechseln. Das ist D-Dur. Oh, nein, das ist nicht D-Dur, das ist D-Dur. Dann kommt E-Dur. Mhm. Dann kommt Cis-Moll. Und dann kommt Fis-Moll. Ich glaube, man soll als Übergang nochmal ein E-Dur. Oder ich glaube, es ist ein A mit einem E im Bass oder so. Ne? Aber auf jeden Fall hauptsächlich eigentlich diese vier Akkorde. Und die gehen von vorne bis hinten durch. Mhm. Das ist nicht so, dass Depeche Mode das nicht schon mal gemacht haben. Aber bei anderen Songs ist es halt einfach ja nicht so diese typischen Pop-Akkorde, die man auch in vielen anderen Songs hört. Ne? Wie geht das? Achso, genau. Behind the Wheel.
Ja, genau.
Und jetzt kommt so ein Gorism wieder. So, das sind vier Akkorde, ne? Die, oder noch nicht mal richtig Akkorde, weil sie spielen ja nicht die ganzen Töne der Akkorde dazu, aber das geht halt bei Behind the Wheel auch so durch. Ich glaube, die Gesangsmelodie ist meistens auch nur auf einem Ton, ne? My little girl, drive anywhere, do what we want und so weiter, ne? Da ist der Song jetzt schon etwas abwechslungsreicher, aber man kann die gar nicht so richtig vergleichen, weil das einfach eine ganz, ganz andere Stimmung ist, die da ausgelöst wird, ne? Dann spielt. Da gibt es noch so eine Art Gitarrenriff. Also sehr simpel übrigens arrangiert, ne? So ein ziemlich eintöniger Drumcomputer-Beat, der wirklich nur so quasi Bum-Chuck, Bass-Drum-Snare abwechseln lässt. Oder mal die Bass-Drum auf allen Vieren durchtritt. Also der Drumcomputer tritt sie halt, ne? Dann kommt, weil Martin Gore ja immer Gitarre spielt, seit Enjoy the Silence ja auch, oder Personal Jesus. So eine Art Gitarrenriff. Ich habe keine Ahnung, wie das hierauf gespielt wird. Ich hatte es gerade irgendwie. Also, ne, das sind halt einfach Töne aus diesen Akkorden. So ein bisschen gebrochene Akkorde. Das Riff finde ich nicht sehr effektiv. Mhm. Also das klingt so für mich so ein bisschen wie, als ob es noch nicht fertig wäre. Also wenn ich das jetzt vergleiche mit wirklich singbaren oder eingängigen Riffs, wie zum Beispiel bei halt Enjoy the Silence, ne? Und das sind eigentlich nur so gebrochene Akkorde, die jetzt nicht viel Neues diesem Intro hinzufügen. Ne? Das sind, glaube ich, viermal in der Schleife wird das wiederholt, bevor der Gesang einsetzt. Mhm. Und das sind halt hauptsächlich, ja, gebrochene Akkorde bzw. Töne, die in den Akkorden selbst schon vorkommen, keine Übergangstöne. Da habe ich gedacht, ja gut, ist das irgendwie so das Naheliegendste. Ne? Es ist nicht, dass es nicht gut klingt, aber ich dachte, hätte man da nicht vielleicht noch ein bisschen eine interessantere Melodie finden können? Aber vielleicht wollte auch nicht zu aufdringlich sein. Aber irgendwie, das macht für mich aber insgesamt so diesen Song erst auch von der Instrumentierung her etwas, was vielleicht früher eine B-Seite gewesen wäre, ne? So wie But Not Tonight.
Ja. So. Es ist wirklich sehr, sehr zurückhaltend und man kann das wirklich ganz nett hören. Man merkt tatsächlich, die Stimmung ist eher melancholisch, aber dann doch leicht mitreißend. Ich denke, das ist echt netter Popsong und macht Spaß, ihn nochmal zu hören. Ich habe ihn heute dreimal schon gehört.
Ja, gestern habe ich auch schon dreimal gehört.
Und er passt genau übrigens zwischen von mir nach Hause, Mittagessen besorgen beim Iltis Grill und wieder zurück. Konnte ich ihn jeweils einmal hören von der Länge. Das hat mich sehr gut begleitet. Ich mag es ja, wenn mich Songs begleiten, wie ich mich heute auch noch weiß, wie ich Playing the Angel gerne auf den Weg zurück nach Duisburg gehört habe, als ich von Köln gependelt bin.
Ja.
Und den Song Lillian mit dem Platz am Mülheimer Bahnhof irgendwie verbinde. Warum auch immer, sowas passiert mir zwischendurch. Dass ich dann weiß, was ich bei diesem Song mal gemacht habe.
Ja, das prägt sich ein, ne?
Ja, genau. Oder die Hunderunde mit Giesbert zu Knipphausen oder so. Irgendwie solche Sachen, ne? Das bleibt einfach. Und ich bin mal gespannt, ob ich mich in einem Jahr noch daran erinnere, dass ich diesen Song auf dem Weg zum Iltis Grill gehört habe.
Ja. Also auf den Text kann ich jetzt gar nicht großartig eingehen, dafür habe ich ihn jetzt zu wenig aufmerksam verfolgt. Ne? Also wahrscheinlich geht es auch ein bisschen so um das, dass man älter wird. Ne?
Genau, man wird älter und es sind sehr, 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 sehr einfache, wenige Worte pro Zeile. Ne? Also es fängt, glaube ich, ich habe es hier von rollingstone.de, wasted feelings, broken meanings, time is fleeting, see what it brings. So, das ist der Anfang, ja.
Time is fleeting. Das ist eigentlich aus einem anderen Song.
Madness takes its toll. Hello, goodbyes, a thousand nights, midnights, lost in sleepless lullabies. Übrigens ein sehr schönes Wort, ist Lullaby, ne?
Ja, natürlich. Immer wieder gut.
Heaven's dreaming, thoughtless thoughts, my friends.
We know we will go again.
Genau.
Ja, und dann auch noch hier the tears that you cried, everybody says goodbye. Faith is sleeping, lovers in the end, whisper will be ghosts again. Ja, das ist schon so ein bisschen Lullaby-esque, aber ein bisschen düsteres Lullaby, ne? Aber auch nicht ohne einen kleinen Hoffnungsschimmer. We know we'll be ghosts again. Ist das jetzt eher, ist das jetzt eher so resignierend oder ist das eher positiv? Time is fleeting, see what it brings. Wir waren schon mal Ghosts. Ist das vielleicht so, was du wirst nach dem Tode sein, das, was du nach vor der Geburt warst?
Ja, das könnte sein, ne? Ja.
Also es lässt, wie bei immer bei Martin Gores Texten, viel Raum für Interpretation. Also wie bei seinen guten Texten. Mhm. und das ist anscheinend, wahrscheinlich einer eher der guten Texte.
Genau.
Ich finde, dass da Dave Gahan sehr schön singt auf dem Song. Also er hat so eine gute Balance gefunden zwischen seiner neuen, reiferen, souligeren Stimme und der eher einen zurückhaltenderen Baritonstimme, der so in den 80er Jahren und 90er Jahren hatte. Er übertreibt es nicht, ne? Das hat er in der letzten Zeit auch bei den Alben immer ein bisschen, na gut, ich meine, es ist auch eine ruhigere Nummer, da passt es nicht. Aber auch, zu viel Gefühl, auch bei den gefühlvollen Sachen reingelegt, wie bei Heaven zum Beispiel.
Mhm. Ne? Ja.
Diese Ballade. Da fand ich es auch ein bisschen too much, wie wir jungen Leute sagen. Also hier finde ich, hat auch die Symbiose zwischen Martin Gore, der im Refrain immer wieder die höhere Stimme dann singt. Ne?
Richtig.
Finde ich auch, er drängt sich nicht so sehr in den Vordergrund. Manchmal, er hat ja so ein Timbre zugelegt, so ein scharfartiges immer, seitdem er etwas älter geworden ist. Ne? Also er singt jetzt nicht mehr, I want somebody to share.
Nee, das macht er schon lange nicht mehr.
Somebody to share.
Danke so für ungefähr. Dieses Beispiel.
Naja, mal gucken, was er diesmal in den zwei Solostücken bringt, die er klassischerweise immer so Mitte des Konzerts mit dem Peter Gordino, der ihn am Piano begleitet, abliefert.
Ach, du meinst der Moment, wo man vom Konzert gerne mal zum Klo gehen kann?
Darauf warten doch eigentlich alle, ne? Auf die Stelle, wo Martin Gore Solo singt, weil er hoffen, wird das Somebody singen oder zumindest A Question of Lust. Aber dann singt er wieder My Little Universe is Expanding oder so. My Little Universe is Expanding.
Ich bin auch gespannt, was das restliche Album bringt, was ja am 24. März dann erscheinen wird. Wir können ja jetzt schon auf die Trackliste schauen. Wobei bei den ein oder anderen Titelsong, also man soll ja nicht von dem Titel auf den Song schließen, aber es gruselt mir manchmal so ein bisschen.
Okay.
Ghost Again ist Track 3. Und vorher gibt es wohl eine düstere Nummer, so heißt es hier in dem Pressetext. My Cosmic is Mine.
Oh, das klingt wieder wie My Little Universe.
Genau. Wagging Tongue. was auch immer, dann Song 2 für uns hat. Aber später heißt es auch, People are good. Und
ja, manchmal sind ja auch People einfach People.
Richtig. Und People halte ich ja immer noch für den für in Deutschland völlig überschätztesten Song überhaupt, den Depeche Mode gemacht hat. Also der einzige Song,
der kam zur richtigen Zeit und war bängte da so rein.
Irgendwie muss was Komisches in der Zeitachse gewesen sein, ja. Ich habe es im Nachhinein nicht mehr ganz verstanden.
Ja, ich glaube, es wurde benutzt als Intro für die Olympischen Spiele, für die Übertragung.
Im Ach, das, oder so. Ja, okay. Ja, gut. Das passiert ja auch den einen oder anderen Song, der heute noch zu großen Sportveranstaltungen genutzt wird.
Das mit YouTube
ja, und so. Aber Always You und Never Let Me, der Song.
Go.
Go. Go. Down Again heißt das doch.
Never Let Me Go.
Und Speak. Ja, Speak and Spell. Ja, nee, Speak to Me heißt der letzte Song. Also ich bin gespannt. Before We Drown. Aber Caroline's Monkey, also auf diesen Affen, bin ich am meisten gespannt. Caroline's Monkey. Das ist Song Nummer 7. Ja, und das Ganze wird es ja auch auf Doppelvinyl geben, wobei die vierte Seite gescratcht ist, weil es reicht ja nur für 3 Seiten.
Hm.
Und ist unverschämt teuer, wenn du mich fragst, mit 50 Euro.
Oh, der wird immer teurer, die Kacke.
Die sind völlig 2 verrückt.
2 LPs, 50 Euro. Das ist doch nicht mal eine Special Edition.
Nee, oder sowas. Ist, ja, wobei, die gibt es in durchsichtig und in
schwarz,
rot.
Ach, rot. Ah, ja, stimmt, ich sehe gerade, wie es rot rauskommt bei JPC. Hm. Gucke ich mir gerade. Da gibt es die Deluxe Edition der CD. Was ist daran Deluxe? Deluxe. da ist kein Bonustrack drauf. War ja manchmal bei den, zum Beispiel bei Delta Machine, da gab es eine Deluxe Edition mit 4 Bonustracks, die erst recht dann keiner brauchte.
Genau, stimmt. JPC und, hat die Vinyl nur in Rot. Es gibt die aber auch in Crystal durchsichtig bei. Wo ist denn hier der Chat? Ja, Männer suchen Texte. Was ist denn hier los?
Tja, also in der Zwischenzeit kann ich ja schon mal kurz drauf eingehen, diese Akkordstruktur, dass mir die am Anfang, als ich zum ersten Mal gehört habe, und ich glaube, es gibt nicht weniger andere, denen es genauso geht, weil es schon viele Mashups genau mit diesen Songs auch gibt im Internet. Also ja, als erstes habe ich gedacht, covern die jetzt New Order allen Ernstes?
Was?
Ja, Depeche Mode. Also das ist ja, wie gesagt, die sind halt sehr gängig, diese Akkordverbindungen. Das ist halt, wenn wir jetzt mal auf die Funktionsharmonik eingehen, das ist der Akkord auf der 4. Stufe einer Dur-Tonleiter, dann kommt der Akkord auf der 5. Stufe, also die Subdominante, die Dominante.
Okay.
Danach kommt die Dominantenparallele, ne? Das wäre dann der auf der 3. Stufe. Und dann kommt die 6. Stufe, was quasi die Moll Parallele zur Dur-Tonika ist. Ne? Also man könnte sagen, das Stück ist in Moll. Ne? Das ist von dem Tonvorrat her auf jeden Fall Fis-Moll. Es ist nicht A-Dur, es kommt kein A-Dur drin vor. Es ist aber halt nicht so, dass der tonartengebende Akkord direkt am Anfang kommt. Das wäre dann ja so. Ne?
Mhm.
Und es wird darauf hingearbeitet. Ne? Es kommt erst die was habe ich gerade? Subdominante? Dann kommt die Dominante. Die ja eigentlich jetzt sich auflösen würde zum Dur-Akkord. Macht sie aber nicht, sondern sie geht weiter. D-Dur. Und dann kommt noch nicht Fis-Moll, sondern erst. Oh, Entschuldigung. sondern erst Cis-Moll. Als Vorbereitung. Das ist dann wieder die Quarte. Unter der, also Cis, ne, ist eine Quart unter Fis, dem Grundton. Ne? Ja, das können wir sagen, das ist dann quasi so die Auflösung. Ganz klassisch müsste es in Moll dann Cis-Dur eigentlich sein, aber das ist nicht mehr so poppig dann. Ne? Kriege ich ein Cis-Dur hin? Meine Güte. Das ist mit so einem Barré, den ich nicht greifen kann. Ja. Ja, und das ist halt, wenn man den Song Bizarre Love Triangle von New Order kennt, ne, der geht mit so einer Basslinie los. Also, die kann ich doch hier nicht mitspielen mit den Fingern. Also, auf jeden Fall ist es auch. Und dann kommt hier auch dieser. Und dann kommt da aber direkt nochmal der D-Dur. Also da wird es völlig offen gehalten, ne, weil es nie auf eine Tonika, einen Grundakkord aufgelöst wird. Dann gibt es noch mindestens jedem Pet Shop Boys Album einen Song, der, also auf jedem Pet Shop Boys Album mindestens einen Song, der diese Akkordstruktur hat. bekannter Song ist. Ist ein bekannter Song? Fällt mir jetzt gerade gar nicht ein. King's Cross ist nicht bekannt, aber ist.
Unter Fans von, schon.
Unter Fans schon, ne? Someone told me Monday, someone told me Saturday. Blablabla. Also es ist auch so, da nur bleibt der Basston auf dem zweiten Akkord gleich. Ändert sich nicht, wenn es hier D wäre, dann würde er auf dem D bleiben. Oder Being Boring von Pet Shop Boys, ne? Der Refrain, das ist auch in dieser, genau diese gleiche Abfolge, nur in einer anderen Tonart. Deswegen, das machen auch ganz viele andere Pop-Songs. Und ich habe, das ist aber auch zum ersten Mal, habe ich erst gedacht, dass Depeche Mode diese Kombination verwenden. Also, wie gesagt, ne, Martin Gore hat ja häufig mal ganz ausgefallene Akkordkombinationen, die manchmal so eine Mischung aus Dur und der Moll-Tonleiter ist, die ja, dieser Dur-Tonleiter verwandt ist, und also kann man schlecht jetzt beschreiben, aber deswegen so eine Mischung aus diesen Akkorden. Dann kommt dann ein Moll-Akkord, wo eigentlich ein Dur-Akkord erwartet würde, ne? Oder auch Akkorde, die dazwischen liegen irgendwie. Aber mir ist dann eingefallen, es gibt doch einen Song von Depeche Mode mindestens, aber ich glaube wirklich, das wird auch gewesen sein, der diese Akkordfolge zumindest einmal im Refrain benutzt. Und das ist. Nee. So, fang mir an. Das wäre der Bass. Und It's a Question of Lust ist das, ne?
Ah, okay. Ja. Klassiker aus den 80ern.
Genau, so geht er. Dessen dann fängt er mit A-Dur, geht rüber zu H-Dur 7, dann kommt Gismol, aber dann kommen noch ein paar andere Akkorde, so ein paar Gorism-Akkorde, ne? Dann kommt dann auch mal ein A-Moll oder ein G-Dur oder so, und dann geht es aber auf E-Moll und dann geht es wieder zu E-Dur und so. Das ist aber, ne, aber in diesem Song zumindest kommt dieser, schon mal bei Depeche Mode, schon mal diese poppige Akkordfolge vor. So, ich glaube, das war genug von Dr. Pop.
Ja, danke für diesen Exkurs, Dr. Pop. Ich glaube, unsere Zuhörer sind noch alle da.
Na klar, wir haben noch ein zweites Thema.
Richtig, denn wir haben noch ein zweites Thema verraten. Ich musste gerade übrigens an einen ganz berühmten Akkord denken, den die meisten nicht spielen können. Jesus 7.
Jesus 7. Ich glaube, da muss man sich die Gitarre vor den Kopf hauen.
Richtig. Oder so, ne?
Und dann kommt Jesus 7.
Genau, die guten Sus 7 Akkorde und mit G. Und ja, ganz schnell ist man bei Jesus und bei unserem nächsten Thema.
Nee, das war eigentlich ein Anfang. unser nächstes Thema. Ja, mit der Depeche Mode überleiten. Ich habe gehört, Also ich möchte jetzt ja keine gotteslästerlichen Gerüchte in die Welt setzen, aber kann es sein, dass hier jemand seinen persönlichen Jesus verleugnet?
Ja, so ähnlich, beziehungsweise ich drücke es anders aus. Ich kann mich Jesus besser begegnen, wenn ich nicht mehr das unter den Fittichen der evangelischen Landeskirche tue.
Hau, hau.
Ja.
Nachtigall, ich höre die Trapsen.
Steile Worte, ne? Steile Worte.
Ja, wie gesagt, wir haben keinen Workflow. Das heißt, du musst mal einfach erzählen, was ist denn da geschehen?
Was ist denn da geschehen?
Erkenntnis gekommen und was ist die Konsequenz daraus?
Also, ich hole mal ein bisschen aus. Genau, evangelisch. Ja. Evangelisch getauft wurde ich zwei Wochen, bevor ich konfirmiert wurde. Konfirmiert wurden wir gemeinsam.
Ich erinnere mich, ja.
Du erinnerst dich, das war also einer dieser Sonntage, die du auch mit absitzen musstest, weil zu der Konfirmation musst du mindestens alle zwei Wochen, glaube ich, am Sonntagsgottesdienst teilnehmen. Hm. Ansonsten drohte, ja, das keine Ahnung, ich weiß gar nicht, Fegefeuer oder was auch immer.
Mindestens,
also was ganz Schlimmes. Also,
keine Konfirmationsgeschenke.
Wie auch immer, genau. Ich glaube nicht, dass das jemals vorgekommen ist, aber uns hat man jeweils so gekriegt und wir waren alle zwei Wochen da und dann zwei Wochen vor meiner Konfirmation habe ich mich dann taufen lassen, weil meine Eltern haben sich tatsächlich, als ich klein war, nicht einigen können, ob sie mich überhaupt taufen wollen. Ne? Mutter kommt aus einem katholischen Haushalt, mein Vater aus einem evangelischen Haushalt und beide hatten mit der Kirche ganz ehrlich, wie viele, die ich nix so kannte, nix gut. Am Hut, nix. Das Einzige war, mein Vater hat quasi mich und meine Mutter zu Heiligabend in die Kirche geschickt, damit er in Ruhe den Weihnachtsbaum schmücken kann.
Ach so.
Und dann sind wir tatsächlich damals auch schon zur evangelischen Kirche gepilgert. Aber ich glaube auch erst, seitdem ich am evangelischen Religionsunterricht teilgenommen habe, was ich ja auch getan habe, obwohl ich nicht getauft war. Und ich war auch in einem evangelischen Kindergarten, in dem ich dich kennengelernt habe.
Kenn ich, genau. Kann ich mich auch dran erinnern.
Es ist also nicht alles schlecht an der Kirche. So, und dann gibt es ja noch ein bisschen mehr Geschichte mit der evangelischen Kirche, die auch letztendlich zu unserer Affinität zum Bürgerfunk und zum Radiomachen geführt hat. Und zwar die Jugendarbeit beziehungsweise der evangelische Kirchenkreis in Gelsenkirchen.
Und Wattenscheid.
Ja, solche Kirchenkreise führen ihr Eigenleben und hören nicht an Stadtgrenzen auf, sondern vereinigen sich auch gerne mal. Und das ist auch so ein Thema.
Regierungsbezirke und solche komischen Dinger.
Sowas, ja. Also man kann auch eine Stadt in
der Mitte,
genau, schneiden und, naja, ganz anders machen. Egal. Und was hatte ich da mit der Kirche zu tun? Ja, klar. Jugendarbeit hat uns auch geprägt. Dort haben wir uns eine Gemeinde frei ausgesucht. Das war nicht die Gemeinde, in der wir konfirmiert wurden, sondern eine Gemeinde, in der wir zum Gymnasium gegangen sind, beziehungsweise dort einen Freund hatten. Ich glaube, davon haben wir schon mal erzählt.
Ja, genau, der hat uns da mal mitgenommen und da war auch ein bisschen mehr los, also war eigentlich gar nicht die Frage. Das hat sich einfach so ergeben, ne? Das hat ja auch nichts damit zu tun gehabt, dass wir jetzt unbedingt zu einer kirchlichen Jugendgruppe wollten, sondern da gab es halt eine Jugendgruppe, ne? Und das hat sich da gut ergeben. Das war Freizeitgestaltung.
Genau, das war Freizeitgestaltung, das war Jugendgruppe, das war Jugendgruppenerlebnis, das hatte dann auch sehr schnell damit zu tun, ohne die Eltern in Urlaub fahren zu können. Ne? Und
nach Holland.
Ach. In den Niederlanden.
In den Niederlanden. Oh, da sind wir wieder bei der ersten Thema von der ersten Sendung.
Niederland, ja. Ich lehre Niederlands. Und damals nicht, jetzt schon. Und richtig, das hat uns auch einige Jahre begleitet. Und später hat mich das die evangelische Kirche, noch eins kann man erwähnen, dieser wunderbare Flug in 1995 nach Alpina und dieser Kirchenaustausch mit der United Church of Christ. Auch das ist etwas, was wir vielleicht nicht gemacht hätten, hätten wir uns nicht dieser Jugendgruppe angeschlossen in dieser Gemeinde in Gelsenkirchen.
Wobei da in Alpina schon krasse Ausprägungen des protestantischen Glaubens gesehen haben in verschiedenen, wie nannte man es, Congregational Churches, ne?
Genau. Wir haben dort Baptisten kennengelernt, die Lutheraner und United Church of Christ. Ich glaube, die waren auch schon sehr tiefgläubig.
Oh ja.
Wir haben aber auch, glaube ich, eine katholische Gemeinde besucht und ach, was die uns alles da gezeigt haben, das war echt total irre. Und wir haben dort, wir wissen ja auch, in den USA gibt es sowas wie ein Bible Belt. Ich glaube, da gehört jetzt Michigan nicht dazu.
Was ist ein Bible Belt?
Bible Belt, natürlich.
Baby Bolt. Baby
Bolt. Also der Bibelgürtel. Und ich meine, sowas ist in Deutschland, ich glaube, in dieser Struktur vielleicht noch in Süddeutschland möglich, aber ob das so intensiv ist, weiß ich gar nicht. Also ich glaube, genau, bei uns, also in unseren Kreisen in NRW, spielt die Kirche keine so große Rolle in der Gesellschaft, eigentlich.
Ja,
möchte man meinen.
So institutionell im alltäglichen Dasein.
Genau, wobei sie doch natürlich Kitas, Kindergärten, Schulen und auch Krankenhäuser betreiben, das aber natürlich nicht mit dem eigenen Geld tun müssen, denn dafür ist ja der Staat eigentlich zuständig für diese ganzen Institute und da kommt auch die ganze Kohle her.
Ja.
Da fragt man sich, was machen die eigentlich in den Kirchenstand? Diese Frage habe ich mich auch gestellt. Ich war lange Zeit, obwohl ich nicht aktives Kirchenmitglied war, halt ein dankbares Kirchenmitglied, weil ich halt diese Jugend hatte, ja, und diese Erlebnisse, die ich in der Jugend erlebt habe. Aber irgendwann dachte ich mir, jetzt ist vielleicht auch langsam mal gut. Und ich meine, warum treibt der Staat eigentlich für die Kirche die Spende ein? Also ich sehe das mittlerweile als Spendengeld, was da abgeführt wird vom
Lohn. Die Kollekte des heutigen Ende des Monats.
Genau. Und irgendwie hat das immer noch mit irgendwelchen Ausgleichszahlungen möglicherweise zu tun, nach Napoleon und sonstigen Geschichten, die eigentlich schon längst erledigt sein sollten. Aber da traut sich von unseren britischen Parteien, die im Bundestag sitzen, glaube ich, auch keiner ran an das Thema. Säkularisierung.
Das läuft ja, ne? Also, ja. Es läuft ja.
Also es läuft ja, genau.
Ja mal gut hier, ne?
Genau, wenn wir es jetzt ändern, macht es doch vielleicht nur Ärger.
Ja, genau.
Genau. Seit Jahren steigen natürlich die Zahlen der Austritte und ich glaube, die Gründe dafür sind mannigfaltig. Einige sind dafür, sind oft enttäuscht, wie die Kirche mit Missbrauch von Kindern in eigenen Reihen umgeht.
Was häufig ja eher bei katholischen Kirchen der Fall ist.
Ja, genau. Aber es gab auch schon, glaube ich, so die ein oder andere Jugendfreizeit bei Evangelischen, wo das auch passiert ist.
Ja, ja, klar, die sind ja nicht davor gefeit. Ne?
Natürlich nicht. Und dann ist aber die Frage, natürlich passiert sowas, aber wie geht dann die Institution damit um? Und wie wir die Katholiken heute noch erleben, zum Beispiel auch hier in Köln, in Herrn Wölki, ja, mit Vertuschung. Ja, sie wollen es wegdrücken, ne? Und wollen es nicht wahrhaben und wollen nicht offen damit umgehen. Und irgendwelche Studien, die gemacht werden, werden unter Verschluss gehalten. Und das versteht man dann als Kirchengänger nicht mehr, beziehungsweise nee, noch nicht mal Gänger, als Kirchensteuerzahler. Genau. Und ich mache mir in letzter Zeit sehr viele Gedanken, wofür ich mein Geld spende. Ja? Und setze das sinnvoll ein in Organisationen, die human helfen. Ja? Und dann gucke ich auf meinen Lohnzettel und denke mir, noch viel mehr Geld kriegt die Kirche, die eigentlich in meinem Sinne noch viel weniger tut gerade. Und dann wird der Service auch noch schlechter. Was heißt Service? Ich meine, wie habe ich es als Kind erlebt? Wofür ist Kirche da, um Heiligabend in die Messe zu gehen? Ja. Und das in einem Bereich, wo ich es machen kann. Und das habe ich hier in Köln irgendwann auch gemacht, obwohl ich nicht irgendwie groß zur Gemeinde hier gehörte. Ich kenne die Gemeinde nicht. Ich kriege natürlich den Gemeindebrief, weil sobald man umzieht, meldet die Meldebehörde der zuständigen der Konfessionskirche, dass man jetzt da ist. Also die Adresse. Und die melden jetzt auch, dass ich nicht mehr da bin.
Ein neues Schäflein, ja.
Genau. Und deswegen habe ich von denen den Gemeindebericht bekommen und hatte dann irgendwann auch natürlich dann auf der letzten Seite die Angaben, wann jetzt im Dezember die entsprechenden Gottesdienste sind und bin dann zum Kindergottesdienst gegangen, um mir den Familiengottesdienst anzusehen, ne? Um zu sehen, wie die Jugend mit dem Thema Weihnachten und so umgeht und habe das jahrelang immer wieder getan und seit 4 Jahren geht das nicht mehr.
Ja.
Weil der Kirchenraum aufgegeben werden musste, der 1963 gebaut wurde, hier in Ossendorf, die Dreifaltigkeitskirche. Und nach einer gewissen Diskussion hieß es dann irgendwann im März 2019, nee, es ist Schluss, diese Kirche wird nicht mehr bespielt. Wir konzentrieren uns auf die anderen Kirchen, die von mir aus deutlich weiter weg sind. Also ich glaube, meine Gemeinde ist jetzt 5 Kilometer statt 1 Kilometer von mir entfernt.
Naja gut, das ist ja auch schon, ja.
Und es ist total willkürlich, dass ich nicht zu Ehrenfeld gehöre, zur anderen Seite der Straße, sondern zu Ossendorf in den Norden, wo ich vom wegen Stadtteilbezirk eigentlich gar nicht dazugehöre. Aber egal, jetzt habe ich mir gedacht, es ist Schluss, zu Weihnachten schenke ich mir was, ich schenke mir einen Termin beim Amtsgericht. Das habe ich tatsächlich gemacht. Ich saß auf der Couch und dachte mir, wie geht denn das jetzt mit diesem Austritt? Und habe mir dann...
Und, weil du musst es dir zu Weihnachten schenken, weil es auch 30 Euro kostet, oder?
Richtig, es kostet tatsächlich 30 Euro in NRW. Das variiert auch in anderen Bundesländern. Und am geschicktesten macht man es tatsächlich Amtsgericht. Die müssen das anbieten bei uns. In Köln bei Ämtern einen Termin zu kriegen, ist gar nicht so einfach. Und so habe ich mir am 25. Dezember zu Weihnachten für diese Woche einen Termin geklickt. Ja, und da war ich jetzt. Das war ganz aufregend, weil ich zum ersten Mal in diesem Gerichtsgebäude war. Und
zum letzten Mal, ja.
Wahrscheinlich auch zum letzten Mal. Und nachdem ich da durchleuchtet wurde, auch Eintritt bekam und zur Zahlstelle gegangen bin, die ist im Zimmer 2 ist. Und die gibt es tatsächlich nur, merkt man, weil alle, die da reingehen, legen doch 30 Euro hin für dieses Zimmer 47, wo man den Kirchenaustritt machen kann. Das ist total witzig, weil man dachte, so eine Zahlstelle, gibt es vielleicht andere Dinge, die man hier tun kann mit der Zahlstelle, aber da gibt es nur diesen einen Hinweis tatsächlich, weist nur darauf hin, dass man dorthin kommt wegen dem Kirchenaustritt. Und für den Kirchenaustritt...
Gibt es irgendwie so eine Spardose, wo man so einen Schlitz irgendwie reinsteckt und dann gibt es so ein kleines Nicken, das bin ich jetzt, danke, danke, danke.
Das hat natürlich alles in Ordnung, man kriegt da seine Quittung und einen Passierschein, auf dem steht, dass man bezahlt hat. Und
ein Passierschein?
Nur, ja.
Natürlich kriegt man einen Passierschein.
mit diesen Bezahlscheinen kriegt man natürlich dann Einlass in das Büro, beziehungsweise kann dann den Austritt beantragen.
Mhm. Ja, genau. Also erstmal Eintritt, dann Austritt.
Genau.
Und also das, in das Büro und dann.
Und das ging dann relativ fix und dann ist das erledigt. Ich kriege das Ergebnis davon, kriege ich irgendwann schriftlich mitgeteilt. Weil das wird jetzt erst an eine Meldebehörde
das Ergebnis geteilt. Ihr Austritt ist nur zu 95% erfolgreich.
Ja, und tatsächlich kann das ja bis zu 3 Monate dauern, bis das auf deinen Lohnzettel deutlich wird, dass, dass du ausgetreten wirst und dass die zu viel gezahlten Kirchensteuern, also für Februar musst du natürlich noch voll zahlen, logisch. Hm. Das gilt erst der erste des kommenden Monats. aber für dieses zu viel gezahlte verweist man dem Bürger natürlich auf den Lohnsteuerjahresausgleich, wo man dann das wieder zurückbekommen kann.
Genau.
Genau.
Ja, so. Ja, und kriegt man da nicht auch irgendwie nochmal ein Briefchen vom Pfarrer, der sagt,
das ist eine interessante Frage.
Das tut mir aber sehr leid und haben sich das wirklich überlegt und so ein bisschen so ans Gewissen gehen. Und
ja, wir kennen solche Geschichten, dass es sowas gibt. Ich bin gespannt, ob das hier in meiner Ossendorfer Gemeinde oder Bickendorf ist, glaube ich. In Ossendorf steht ja keine Kirche mehr. Das habe ich jetzt aber erzählt, dass das Gebäude noch steht, entweiht ist und jetzt ein Dojo ist für Aikido.
Ein Dojo-Tempel. Ja, das kenne ich von den Lego-Figuren von meinem Sohn.
Ja, guck mal. Genau, jetzt haben wir da einen entweihten Dojo-Tempel. Ich weiß gar nicht, was sie mit den Kirchenfenster gemacht haben. Das sah eigentlich auch ganz nett aus. Egal. Und zum Prozedere gehört eigentlich auch, dass du gefragt wirst, wo du getauft wurdest, damit man die Taufgemeinde auch informieren könnte.
Ja.
Die Sachbearbeiterin in Köln hat sich dafür nicht interessiert, hat einfach durchgestrichen. Denn auf dem Formular steht drauf, in Klammern, wenn bekannt. Und dieses wenn bekannt wurde umgedeutet in, wir fragen nicht nach.
Ja,
der Mann kommt, der Mann ist in Gelsenkirchen geboren, der ist jetzt hier in Köln, das interessiert uns nicht.
Ein Ibi.
Ach, wie auch immer. Jetzt habe ich das Abo quasi gekündigt vom Gemeindebrief. Den kriege ich jetzt leider nicht mehr. Und ansonsten, ich kann nicht mehr Patenonkel oder so werden. Ne? Das ist natürlich auch hart. Aber ich glaube,
die bestehenden Patenschaften bleiben bestehen.
Ich glaube oder? Schon, ja, dass sie nicht gebrochen werden. Wer weiß. Also. Kann natürlich sein, dass die Eltern des Patenkindes so enttäuscht sind und sagen, nee, das geht nicht, wie bei... Das
nicht mal im christlichen Glauben erziehen.
Richtig, richtig. Das ist ja der gleiche Grund, warum man auch seinen Job verlieren kann, wenn man aus der Kirche austritt.
Ja, ja.
Wenn man,
ja gut, ich meine, das hat natürlich... Ich meine, ich kenne ja Menschen, die wirklich bei der katholischen Kirche angestellt sind.
Ja.
Und dann sollte man... Also ich meine, wäre es natürlich ein großer Quatsch, dass wenn man aus der Kirche austritt und dann trotzdem noch da angestellt bleiben möchte. Was anderes ist natürlich das, was auch in letzter Zeit häufig kritisiert wurde und also inwieweit sich dann der Arbeitgeber in das Privatleben einmischen. Mhm. Darf, ne? In welcher Art von Gemeinschaft man zusammenlebt und so, ne?
Ja, oder.
Oder ob man geschieden ist.
Oder nach der Elternzeit, nach der Taufbescheinigung des Kindes fragt.
Ja, das geht halt teilweise sehr schnell. Ja, ich glaube, das mit dem, bei der katholischen Kirche, wirklich problematischer ist, das Wiederverheiraten, also das Wiederheiraten nach einer Scheidung, weil das Sakrament der Ehe heißt ja, bis dass er tot und scheidet. Ne?
Ja.
Und der Mensch noch nicht das, was der Herr zusammengefügt hat. Ne? Und das heißt, man wäre dann ja quasi doppelt verheiratet. Und das geht ja nun auch nicht. Deswegen muss die erste Ehe annulliert werden mit irgendwelchen Zeugen und irgendwelchen Gründen. Also ich weiß nicht, ob das immer noch so gemacht wird.
Ja, da gibt es auch wirklich entwürdigende Interviews und so. Also, da kenne ich auch einen Fall, wo das ein Paar über sich ergehen hat lassen. Das ist... Und all das ist, denke ich, eigentlich, wenn es nicht dieses Kirchenrecht geben würde,
mit normalen dem Arbeitsrecht nicht,
normalen Arbeitsrecht oder den normalen Grundrechten, den Privatsphärenrechten nicht zu vereinbaren. Eigentlich.
Nee, natürlich.
Deswegen sehe ich das tatsächlich kritisch, wenn man in Deutschland behauptet, Kirche und Staat seien getrennt. Jetzt habe ich heute mal nachgelesen, das ist vielleicht auch nur aus der Richtung gemeint, dass der Staat sich nicht in die Angelegenheiten der Kirche einmischt.
Ja, und das ist ja auch der Grund, warum Herr Wölki so fein seiner Arbeit weiter nachgehen kann.
Genau. Ich bin aber eher so ein weltlicher Mensch und hätte das gerne auch von der anderen Seite getrennt. Aber ja, gut. Also ich meine, ich habe nichts gegen Religionsgemeinschaften und ein Kirchenaustritt annulliert ja die Taufe nicht. Also ich bin ja weiter ein durch die christliche Kirche getaufter Mensch und man kann ja nicht nochmal getauft werden.
Ja.
Aber ich kann jederzeit wieder eintreten. Das ist sogar in Köln relativ einfach. Da gibt es eine Gemeinde direkt an der Schildergasse in der Innenstadt. Die haben daneben ein schickes Café, das sie auch lange Zeit selbst betrieben haben.
Gibt es auch Gölsch?
Die Antoniterkirche und im Café neben der Antoniterkirche kriegst du auch Gölsch, ganz sicher.
Mhm.
Und da kann man auch jederzeit wieder eintreten und mit einem Gespräch beten und dann geht das schwuppdiwupp.
Ja. Aber dann steht der Sinn jetzt so aktuell noch nicht.
Nee, aktuell nicht. Das wäre ja völlig absurd. Jetzt denke ich mal, versuche ich das Leben mal ohne Kirche. Also wie gesagt, ich spürte sie ja eh nicht in den letzten Jahren. Und ich dachte, ich zahle für etwas, was ich nicht nutze, beziehungsweise was mir nicht nutzt. Und
aber ist das nicht so ein Schritt, also wo ich jetzt irgendwie doch so denken würde, es ist doch etwas, also in unserer Generation, ne, es hat zwar nicht einen großen, ja, ich sag mal, Stellenwert im Leben vieler gehabt, aber es war so, ich würde schon sagen, Gott gegeben. Bei dir jetzt ja nicht, ne, weil du hast ja gerade erzählt, wie das bei deinen Eltern die Entscheidung war, ne, also dass das Kind dann selber entscheiden soll. Aber häufig, denke ich mal, ist es doch, also ich mache, heute ist es natürlich etwas gängiger, ne, was viele Menschen ja auch machen, aber ich denke mal, so vor 20 Jahren wäre man schon, als jemand, der sagt, ich trete jetzt mal aus der Kirche aus, ein bisschen schief angesehen worden, oder?
Weiß ich gar nicht. Also es war vielleicht seltener, aber den Trend gibt es ja schon sehr, sehr lange, dass Leute aus der Kirche austreten. Und ich glaube, dass es tatsächlich heute noch normaler geworden ist, weil wir, wenn wir in die Statistik schauen, ich glaube, im letzten Jahr zum ersten Mal weniger als 50% unserer Bürger einer christlichen Kirche in Deutschland angehören. Mhm. Das war immer deutlich mehr. Also als unsere Blick gegründet wurde 1949, da waren quasi 45% katholisch, 45% evangelisch oder so oder vielleicht noch mehr. Ne? Und das ging halt immer weiter runter. Und jetzt sind es halt jeweils bei knapp 25%. Ne?
Wenn es mit der christlichen Kirche jetzt.
Oder? Ja, beziehungsweise die Landeskirchen, für die halt das statistisch erhoben wird, weil für die ja auch die Steuern eingezogen wird.
Mhm. Ja, klar.
Genau. Also die auch irgendwie Anstalten öffentlichen Rechts sind. Ne? Mhm. Es gibt ja noch weitere, die es versuchen, Zeugen Jehovas und Co. Mhm. Aber man mag ja auch mal vielleicht kritisch hinterfragen, warum für die christlichen Kirchen ein Sonderrecht dort besteht und für die islamischen Moscheen nicht, obwohl deren Gemeinden mittlerweile viel größer sind, teilweise. Naja, passt nicht ganz zusammen, finde ich. Also und auch diese Präsenz, die sie in diesen Institutionen wie Kita, Schulen und Krankenhäusern zeigen, finde ich auch völlig überholt, weil es tatsächlich staatliche Aufgaben sind, die dort vollrichtet werden. Ne? Aber gut, also man könnte auch fragen, warum bin ich erst jetzt ausgestiegen?
Ne? Hast du gehadert?
Ja, tatsächlich, weil, wie gesagt, in der Jugend hatte ich eine gute Zeit mit der Kirche und beziehungsweise mit dieser einen Gemeinde. Wer weiß, ob das mit einer anderen Gemeinde genauso funktioniert hätte. Ich weiß es nicht. Grundsätzlich ist die Idee natürlich auch gut, Menschen einen Raum zu geben und Jugendarbeit zu betreiben und Gemeinschaft zu fördern. Wunderbar, aber ich glaube, das ist diese Automatismen beziehungsweise diese Selbstverständlichkeiten, man gehört dazu, selbst wenn man ein passives Mitglied ist, nicht mehr in unsere Zeit passt. Also entweder mache ich aktiv mit und dann stehe ich auch dazu und spiele nach den Regeln, aktuell zahlt man Steuern, oder ich darf mich auch dagegen entscheiden. Jetzt habe ich mich langsam dagegen entschieden und muss mich natürlich am Ende des Jahres fragen, was mache ich mit den ganzen Kirchensteuern, die ich gespart habe, ne? Weil geht nicht darum, dass ich das für meinen Spaß investiere, sondern ich werde das tatsächlich anders spenden, das Geld.
Ja. Und vielleicht machen, glaube ich, auch viele, ne? Die sagen, wenn sie aus der Kirche austreten, dann stecken sie das Geld lieber irgendwelchen NGOs zu.
Oder? Genau, genau. Vielleicht finde ich ja sogar Projekte in der evangelischen Kirche, so Jugendarbeitsprojekte oder sonst was, wo ich das Geld spenden kann, könnte.
Ohne dass man, ja, das wäre natürlich auch.
Sogar direkt. Genau. Ohne dass das, vorher geht das ja in so einen anonymen Topf, ne? Ich weiß ja gar nicht, was mit diesen Kirchensteuern passiert.
Ja, ja, genau. Die goldenen Hähne von Thebats von Elmst.
Genau. Was davon haben wir mitbezahlt? Das ist schon verrückt.
Ja. Irgendwas wollte ich doch gerade sagen mit der Kirche und so. Ist es denn eigentlich, ich habe wirklich gerade keine Ahnung, was ist der Grund, nicht der Grund, aber woran ist geknüpft, dass man Kirchensteuern zahlt? Ist es die Taufe, ist es die Konfirmation, ist es die Kommunion, ist es die, oder was auch immer, wann wird der Staat tätig?
Ich glaube, du bist vollwertiges Mitglied der evangelischen Kirche erst mit der Konfirmation und bei der Kommunion, bei der katholischen Kirche.
Da gibt es auch noch Firmung, ne, bei den Katholiken.
Da wird doch, glaube ich, nur nochmal quasi gesagt, ja, das ist wirklich so.
Ja,
so. Also das ist, ich glaube, der Staat ändert sich mit der Firmung nicht mehr.
Das hat mich jetzt gerade so interessiert, ne? Also welcher dieser, es ist ja kein Sakrileg, wollte ich schon sagen, Sakrament, ist es ja nicht in der evangelischen Kirche. Aber
das ist spannend, ja. Also es ist, glaube ich, dass man die Kirchensteuern zahlt, ist der Eintrag wieder ein staatlicher Eintrag bei der Meldebehörde.
Ja.
Ne? Und ob du tatsächlich die Feier einer Konfirmation hattest oder nur die Taufe, ist der Meldebehörde egal. Wenn irgendwer meldet, und ich glaube, die Kirche muss das melden, Also ich meine, zum Wiedereintritt gehe ich ja auch zur Kirche.
Ja.
Und meldet dann, dass ich dazugehöre. Ja. Interessant.
Ja, das ist schon interessant. Nun ja.
Tja.
So ist der Anfang vom Glauben abgefallen. Nein, nicht vom Glauben, von der Kirche.
Richtig, ich habe nur der Kirche in den Rücken gekehrt, beziehungsweise erst hat die Kirche ja zugemacht und dann dachte ich mir, 5 Kilometer ist mir ein bisschen zu weit, Freunde.
Ja, und dann bist du montags halt immer mit deinem kleinen Transparent marschiert vor der Kirche, dass ich will mein, wie heißt es hier, Krippenspiel, ich will mein Krippenspiel wieder haben.
Mein geiles Krippenspiel.
Bitte mit Engelschor und heute Engel helle Lieder.
Richtig. Tja, damit ist jetzt aus. Genau. Wobei ich jetzt natürlich nur vom Heiligen Abendmahl ausgeschlossen bin. Ich kann natürlich jederzeit einen Gottesdienst besuchen. Oder auch, keine Ahnung, christliche Beerdigung. Ach, das auch nochmal. Ich war letztes Jahr auch auf einer katholischen Beerdigung und jedes Wort, was dieser Priester von sich gegeben hat, wo er quasi über die Tote gesprochen hat, war einfach nur so weltfremd und also für mich gefühlt gelogen. Aber es gehörte zu seinem Dienst dazu und er macht das einfach immer so. Und dann denke ich mir, was ist denn das für ein verlogener Haufen? Und alle machten mit, ne? Und für alle war das Normalste. Und da wird ja noch viel mehr mitgesprochen als bei der evangelischen Kirche.
Ja, ja, ja.
Und die Leute. Und dann, bei denen kommt ja noch der Maria-Kult dazu, den die Protestanten ja abgelegt haben.
Mutter Gottes.
Ja, Mutter Gottes.
Richtig. Und die Heiligen.
Eieiei. Nee, wie gesagt, da habe ich gemerkt, also vielleicht war es das, vielleicht diese eine katholische Beerdigung, wo ich dann dachte, irgendwie ist das hier nicht ganz.
Das fast zu überlaufen.
Das, ich mache da nicht mehr mit. Ja, genau.
Ja, so also interessant, darüber auch mal hier so offen geredet zu haben. Solche gotteslästerlichen Gespräche wollte ich gar nicht erst starten.
Ach ja, aber ich denke, wenn ich sterbe, dann hoffe ich, dass Gott über mich lacht und diesen Moment und über diese Podcast-Folge.
Ja, auf jeden Fall, wenn du das dann in hoffentlich allzu ferner Zukunft dann irgendwann mal tust, dann aber nicht mit einem Pfarrer.
Nö, ich darf sonst wäre sich ein bisschen was plaudern.
Ein Trauerredner. Ach, genau. Lass uns dieses Thema. Vom Tod redet man doch nicht. Man redet doch nicht vom Tod.
Passiert aber immer wieder und dem muss man sich natürlich auch stellen. Ne?
Ja, das stimmt. Ja, dann Ghosts Again, ne? Da haben wir wieder den Kreis geschlossen.
Richtig.
Someday will be Ghosts Again. Liebe Potamierende, mit Potamierende und mit Potamierende, Freunde des klugen Wortklaubereien und Wortfindungsstörungen. Wir haben es wieder mal hinter uns gebracht, eine schöne Potamus-Folge zum Thema Zeitgeist und Popgeschehen, ich weiß es nicht mehr. Doch, war richtig, ne? Zeitgeist, Zeitgeschehen und Popkultur, so war's.
Ja, selten waren wir so düster. Beim nächsten Mal vielleicht wieder ein bisschen, ja, nicht so, aber das Thema, naja.
Vielleicht gibt es beim nächsten Mal eine neue Erasure-Single.
Ah, und dann müssen wir noch über die Sparks-Doku reden. Wenn wir
auch wieder ein paar neue Singles. Und, aber ja, das ist was anderes, ja.
Eieiei. Pepe.
Und was auch noch ein Thema wäre, glaube ich, die Geriatrie der Pop- und Rockmusik. Also, wie alt die Leute alle mittlerweile schon sind und trotzdem noch alle auf Tour gehen, die Rentnerbands. Die Sparks sind dieses Jahr auch wieder da, aber leider nur in Berlin an einem Dienstag.
Wieder nur, aber im Tempeldrom. Ich mag das Tempeldrom. Ich war noch nie drin, aber ich habe da im Hotel immer genächtigt, wenn ich Dienstreise in Berlin hatte.
Beantragt nochmal eine Dienstreise um den Zeitpunkt rum, dann hast du sie wieder.
Das könnte ich machen. Wobei ich nicht mehr mit dem gleichen Team arbeite wie damals. Der Zweck fehlt ein bisschen. Wobei ich Kollegen habe, die in Berlin arbeiten. Naja. Berlin und Magdeburg. Ich glaube, dieses Jahr ist Magdeburg dran. Okay. Dann wird es Zeit. Ich glaube, ich feuer hier mal was ab.
Potamus.
Tschüss, liebe Freunde.
Your personal Potamus.
Freundinnen.
Oh yeah, da höre ich schon den Klang der Kircheneintrittsglocken. Tritt ein.
Raus, einfach
tritt wieder ein.
Nein, wieder einfach ein. Mal mehr aus.
Das Engelchen und das Teufelchen auf der Schulter sagen. Tritt ein.
Austreten ist ganz einfach. Du brauchst nur einen Termin bei Mams.
Ich muss gleich mal austreten, das ganze Erdinger hier. Potamus.
Wer ist eigentlich dieser Potamus?